MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Gestern am Ostermontag ist Papst Franziskus gestorben. Er war ja erst seit kurzem nach einer schweren Lungenentzündung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Richtig gut ging es ihm natürlich nicht. Überraschend kam es dann aber doch. Auch in den Dekanaten bei uns im Erzbistum. Wir haben mit dem Garmischer Dekan Albert Hack gesprochen, zuständig fürs Dekanat Werdenfels-Rottenbuch. Herr Hack, was waren Ihre ersten Gedanken?
Also das eine war, dass ich mir gedacht habe, das passt. Das passt zu ihm. Er hat noch alle gesegnet, Urbi et Orbi. Er hat noch seine Arbeit am Ostersonntag getan und dann der Ostermontag, so der Tag, wo ja die Emmausjünger unterwegs sind und dem Herrn begegnen, dass das jetzt der Tag ist, wo er seinem Herrn begegnen kann. Das habe ich mir gedacht, das passt wunderbar zu ihm.
12 Jahre lang war Franziskus Papst. Wie hat er in der Zeit die katholische Kirche geprägt? Was bleibt von ihm?
Natürlich das Erste, was einem da einfällt, das ist die Synodalität, die er wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt hat. Da hat er ganz viel angestoßen. Das ist sicherlich das, sage ich mal, Kirchenpolitische, was in Erinnerung bleibt. Aber für mich war es auch dieses Menschliche, dass er das Papsttum ja wieder ein bisschen geerdet hat. So in den Schuhen des Fischers hat es ja mal geheißen. Also, dass er wirklich einer war, der da hingegangen ist, wo die Not war. So dieses ganz Bodenständige, das hat er wieder in das Papsttum mit hineingebracht. Und ich glaube, das hat ihm auch große Sympathie und auch sehr viel Glaubwürdigkeit gebracht.
Ist denn jetzt spontan etwas geplant, also wenn die Gläubigen sich mit einem Gebet von ihm verabschieden wollen?
Da wird unser Pastoralreferent in der Kappelkirche um 19 Uhr ein Tissé-Gebet halten für den verstorbenen Papst Franziskus. Und dazu sind natürlich alle ganz herzlich eingeladen.
Danke, das war der Garmischer Dekan Albert Hack zum Tod von Papst Franziskus.
Es kommt nicht oft vor, dass die Kirche junge Menschen heilig spricht. Am Sonntag aber passiert genau das. Carlo Acutis wird in die Schar der Heiligen aufgenommen. Der Italiener wurde nur 15 Jahre alt und wird als Cyberapostel verehrt, weil er das Internet für die Verbreitung des Glaubens genutzt haben soll. Sein Grab befindet sich in Assisi und dort ist der Franziskanerbruder Thomas Freidel für die deutschsprachige Pilgerseelsorge zuständig.
Wie es dann so kam, dass Carlo ja dann schwer krank wurde, hat er selber gewünscht, in Assisi bestattet zu werden. Und dann hat die Familie sich nach seinem Tod hier, wie es hierzulande so üblich ist, so eine kleine Kapelle oder so eine eigene Familiengruft angeschafft. Da war er dann bestattet. Und dann ist an seinem Grab dann eben auch die Verehrung entstanden, so wie das dann ja oft ist. Die Menschen gehen an das Grab der Person und bitten ihn um seine Fürbitte. Und das hat sich dann hier so entwickelt. Und später wurde das Grab dann, der Leichnam dann in die Kirche Santa Maria Maggiore übertragen.
Seit gut 4 Jahren führt Bruder Thomas die Pilger bei seinen Führungen auch an die Grabstätte von Carlo Acutis in der Kirche Santa Maria Maggiore. Carlos Leichnam wird dort sichtbar in präparierter Form aufgebahrt. Das hat im Lauf der Zeit immer mehr Pilger angezogen, berichtet Bruder Thomas.
Es kamen schon immer die Jugendlichen, die Jugendgruppen, die also hier auch so Tage verbringen der Besinnung. Was jetzt noch dazu kommt, ist eben, dass viele Gruppen auch ganz bewusst an das Grab von Carlo Acutis gehen. Es fügt sich eigentlich so in das Gesamte hinein. Man kommt nach Assisi wegen des heiligen Franziskus, aber das gehört jetzt eben auch so dazu. Man könnte es, der Vergleich hinkt ein bisschen, fast so vergleichen, wer nach Altötting pilgert, der geht auch zum heiligen Bruder Konrad. Das gehört dann auch dazu. Natürlich versucht man speziell über die Person des Carlo Acutis auch die jungen Menschen zu erreichen. Das ist natürlich klar.
Die jungen Carlo Acutis-Verehrer sind für Assisi eine Bereicherung, findet Bruder Thomas. Denn viele von ihnen beschäftigen sich dann oft zum ersten Mal im Leben auch mit dem Lieblingsheiligen von Carlo Acutis, dem heiligen Franziskus.
Im vergangenen Jahr, da kam eine Frau mit ihrer Tochter hierher und die Tochter hatte im Religionsunterricht von Carlo Acutis gehört, wollte dann schauen, wo das Grab ist und so, kamen dann hierher und hier ist es ihnen dann eingefallen, dass es auch noch hier den heiligen Franziskus gibt und haben auf diesem Weg dann Zugang auch zu Franziskus bekommen. Also bitte, wie die Dinge halt dann so gehen, wenn es der Zugang für manche ist, dann ist es gut und wenn es nicht weiterhilft, dann erledigt sich das ja selbst.
Und so ist für Bruder Thomas auch nicht entscheidend, dass Carlo Acutis im Internet aktiv war, sondern dass er sich ganz konkret nach dem Vorbild des heiligen Franziskus um die Armen in seiner Heimatstadt Mailand gekümmert hat. Das ist für ihn die eigentliche Botschaft, die von Carlo Acutis ausgeht.
Ich würde jetzt nicht sagen, ein neuer oder moderner Franziskus, die Vergleiche sind schwierig, aber zumindest einer, der von Franz von Assisi inspiriert, nach dem Evangelium lebt und da ganz bestimmte Akzente setzt.
Egal ob Franziskus-Nachfolger oder Internetapostel, der Hype um Carlo Acutis wird auch nach seiner Heiligsprechung weitergehen, meint Bruder Thomas. Schon jetzt ist die Kirche Santa Maria Maggiore für den Besucherandrang aber zu klein. Ob Carlo Acutis ähnlich wie Pater Pio eine eigene neue Kirche bekommt, kann nur der Ortsbischof entscheiden, sagt Bruder Thomas, bevor er sich verabschieden muss, weil schon wieder eine neue Pilgergruppe auf ihn wartet, die er ans Grab des bald Heiligen Carlo Acutis führen soll. Paul Hasel für das MKR.
In Folgen eines Schlaganfalls ist Papst Franziskus am Ostermontag gestorben. Und auch wenn viele von uns am Ostersonntag beim Segen Urbi et Orbi gesehen haben, wie geschwächt er war, kam sein Tod dann doch überraschend. Wir haben mit dem Tölzer Dekan Thomas Neuberger gesprochen. Wie bleibt Ihnen dieser Papst in Erinnerung?
Mir kam schnell das Bild nach seiner Wahl, diese kleine winkende Geste und diese ersten Worte, nachdem die Menge jubelt, nachdem sie da seit Stunden im absoluten Regen stand. Und die ersten Worte waren einfach guten Abend. Und das war so ein erster Eindruck. Das hat mir gefallen, dass zwischen allem Weltbewegenden und Kirchebewegenden sowas ganz Menschliches ist. Und für mich sind es weiterhin diese kleinen, sehr menschlichen Momente, die er immer wieder hatte. Bilder, wie der Papst jemand in den Arm nimmt, wie er ein Kind tröstet. Das fand ich bei ihm so besonders. Das hat bei ihm immer die größte Strahlkraft gehabt.
Ein menschlicher Papst mit gutem Draht zu den Gläubigen. Und was hinterlässt er den Kirchen politisch?
Dass er es geschafft hat, als Oberhaupt der Kirche, als jemand, der kirchlich, theologisch, politisch in so vielen Feldern unterwegs ist, zu zeigen, wir in der Seelsorge sind als erstes Mal Menschen und für Menschen da und zeigen in allem ein menschliches Gesicht. Diese neue Haltung, dieser Stil, den der Papst gebracht hat, das ist für mich durchaus etwas Kirchenpolitisches, weil es uns bestimmt in der Art und Weise, wie wir agieren. Dass er alles relativiert, Geld und Besitz, und sagt, in erster Linie kommt es nicht darauf an, was wir bauen, was wir verfassen, sondern was zeigen wir den Menschen von Gott. Und das kann und muss immer die Liebe sein.
Ist bei Ihnen denn spontan etwas im Dekanat geplant? Also wenn Gläubige sich jetzt mit einem Gebet oder so verabschieden wollen?
Ich weiß, dass in vielen Kirchen in unserem Dekanat Gedenkorte in diesen Tagen entstehen mit Bildern, wo man Kerzen anzünden kann. Von der Erzdiözese gibt es ein eigenes Gebet, das dort ausliegt, das man mitnehmen kann und beten kann. Ich weiß, dass im Pfarrverband Bad Hölz am kommenden Mittwoch um 19 Uhr für den Papst ein Gottesdienst gefeiert wird im Pfarrverband die Dramszell. Am Donnerstag um 19 Uhr in der Martinskirche, also das wird ziemlich flächendeckend sein, ist gerade aber erst in der Planung.
Danke, das war der Tölzer Dekan Thomas Neuberger zum Tod von Papst Franziskus. Er ist am Ostermontag verstorben. Und wir hier im MKR halten Sie natürlich über alles Weitere auf dem Laufenden. Viele von uns haben vermutlich gehofft, dass Papst Franziskus, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, langsam wieder auf dem Weg der Besserung ist. Aber Papst Franziskus ist am Ostermontag verstorben. Auch für die Gläubigen und Seelsorger im Erzbistum München und Freising war sein Tod eine Überraschung. Wir haben Monsignore Thomas Schlichting gefragt, was von Papst Franziskus bleibt. Er ist Pfarrer in der Stadtkirche Rosenheim, der größten Pfarrei im Erzbistum München und Freising.
Ich habe ihn erlebt als einen Papst, der von Herzen Seelsorger ist. Es bleibt in Erinnerung, dass er sehr stark von Anfang an gesagt hat, man muss an die Ränder gehen. Also nicht für sich, nicht für die Kirche, nicht im Zentrum von irgendwelchen Machtzyklen sich zu bewegen. Ich erinnere mich an das Jahr der Barmherzigkeit, wo er dieses Leitwort dann auch umgesetzt hat, wo er auch gesagt hat, nicht nur nach Rom bitte alle pilgern, sondern macht diese Pforten der Barmherzigkeit auch in den Diözesen.
Für Monsignore Schlichting hat Papst Franziskus damit ein Bewusstsein geschaffen. Kirche spielt sich nicht nur in Rom ab. In den Pfarreien im Erzbistum haben nach der Todesnachricht alle Glocken geläutet. Und auch für die kommenden Tage gibt es schon Planungen.
Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, ist das zu sagen, wir sind im Gebet miteinander verbunden. Er wollte das ja auch nicht wieder zentral so auf ihn ausgerichtet haben, sondern er wollte ja, wenn man an die Ränder geht, sagen, es ist sinnvoll, eben auch jetzt, wenn man seinem Geist eben folgt, dezentral in den Pfarreien zu beten. Das kann ein Rosenkranzgebet sein, das kann eine Initiative von Menschen sein, die sagen, wir kommen jetzt in der Kirche zusammen und beten spontan für den Papst. Ich denke, all das ist vielleicht mehr in seinem Sinne, als zu sagen, wir machen jetzt eine große Sache, die jetzt für den ganzen Landkreis hier Bedeutung hat.
Vieles wird sich erst in den nächsten Tagen entscheiden. Der Beisetzungstermin oder auch, wann ein neuer Papst gewählt wird. Der findet auf alle Fälle eine Kirche im Umbruch vor. Was muss dieser neue Papst denn zuerst anpacken, Monsignore Schlichting?
Ich denke, das sind gar nicht unbedingt konkrete Maßnahmen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wie Franziskus versöhnen kann. Wir leben in einer Zeit, in der wir sowohl in der Politik, in den Gesellschaften sehr starke Polarisierungen wahrnehmen. Und wir nehmen das auch im Geistlichen, im Spirituellen wahr. Und da ist es wichtig, dass jemand versöhnen kann, dass er die ja legitim verschiedenen Ansichten, Meinungen und Formen, wie man Glauben leben kann, eben gut integrieren kann.
Das war Monsignore Thomas Schlichting, der Rosenheimer Dekan. Wir halten Sie in den kommenden Tagen natürlich hier bei uns im MKR auf dem Laufenden, was sich in Rom tut. Bei uns in Bayern sind Osterferien. Doch in einem kleinen Ort, nämlich in Ottenhofen, wird gelernt. Da gehen nämlich die Häschen in die Schule. Vorbild ist der Kinderbuchklassiker von Albert Sixtus. Und so sitzen überlebensgroße Strohhäschen direkt am Dorfplatz in den Schulbänken. Und was sie diesmal lernen, erzählt uns jetzt der Hasenpapa Josef Kreckel. Er ist bei uns im Studio. Was ist das Thema in der Häschenschule in Ottenhofen?
Das Motto ist dieses Jahr bei den Häschen, sie feiern Geburtstag. Sie feiern ein Jubiläum, das 20-jährige wird mittlerweile gefeiert, 20 Jahre Häschenschule Ottenhofen.
Jetzt haben Sie vor 20 Jahren angefangen, das Klassenzimmer nachzubauen und auch die ersten Häschen. Wenn Sie sich das heute alles anschauen, was hat sich verändert?
Es hat sich natürlich so weit entwickelt, dass das alles viel detailgetreuer geworden ist, dass das viel verspielter geworden ist. Ja, man möchte schon fast sagen, viel professioneller geworden ist, als wir vor 20 Jahren.
Ja, und da gehört heute ein Hühnerstall genauso dazu wie das Plumpsklo mit dem bösen Fuchs. Aber Arbeit haben Sie jedes Jahr mit der Schule, oder?
Ja, ich habe für dieses Jahr gespannt gehabt, nachdem die zur Feier an einer langen Tafel sitzen, brauche ich fast nur sitzende Hosen. Und da habe ich gemerkt gehabt, da habe ich zu wenige. Das heißt, ich habe ein paar Hosen gemacht. Oder habe dann alte Hosen, die schon ein bisschen ausgemustert waren, die habe ich dann restauriert. Alte Sitzende entkleidet und den ganzen Körper neu bunden, neu Stroh dazu, fast alle Köpfe neu gemacht. Genau, soll da gut ausschauen, wenn die festlich da sitzen, dann ja einfach nach was gleich schauen.
Noch bis zum Weißen Sonntag, also dem 27. April, kann jeder, der durch Ottenhofen fährt, direkt am Dorfplatz an der Hauptstraße mit den Häschen mitfeiern, oder?
Sie dürfen natürlich reingehen. Das war ja die Grundidee, was zu schaffen, wo die Besucher und vor allem die Kinder mit im Geschehen, mit im Budel drin sind. Wenn die Mamas, die Papas Budel machen für die Kinder, dass die mit in den Ganzen drin sind. Ich meine, wir lassen immer wieder ein, zwei Plätze frei, wo sie die Kinder dann in die Bänke reinsitzen können, mit spulen können und halt dann auch schön fotografiert werden können.
Danke, Josef Kreckel. Als Hasenpapa stellt er jedes Jahr die Häschenschule in Ottenhofen auf. Immer zu sehen in den Osterferien und jedes Jahr mit einem anderen Thema. Dieses Jahr werden 20 Jahre Häschenschule gefeiert. Noch am Ostersonntag hat Papst Franziskus im Rollstuhl den Segen Urbi et Orbi den Menschen auf dem Petersplatz und der Welt gespendet. Am Ostermontag verstarb er mit 88 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Die Welt, die trauert um Papst Franziskus. Ein Nachruf von Florian Ertl, stellvertretender Chefredakteur des Innehalten-Magazins.
Er wählte den Namen Franziskus. Den Namen jenes kleinen Armen aus Assisi, der als Spielmann Gottes vor 800 Jahren die Kirche vor allem durch sein Charisma und Wesen reformierte. Der Name Franziskus war fortan sein Programm, nachdem der argentinische Kardinal Jorge Mario Bergoglio am 13. März 2013 im vierten Wahlgang des Konklaves zum neuen Papst gewählt worden war. Wie Franz von Assisi sprach auch er, der erste Pontifex der Kirchengeschichte aus Lateinamerika und der erste Jesuit im obersten Kirchenamt, verständlich und den Menschen zugewandt. Gern formulierte er lächelnd, im Stil eines italienischen Gemeindepfarrers, oft auch zugespitzt und damit für manchen durchaus irritierend. Der Bischof von Rom eckte bei etlichen Zeitgenossen quer durch alle kirchlichen Lager an. Und wie Franz von Assisi besaß auch Papa Francesco seine gesamte Amtszeit über ein untrügliches Gespür für die Macht und Symbolik von einprägsamen Bildern und Gesten. Er wusste instinktiv, wie viel Sprengkraft diese in einer von den sozialen Medien bestimmten Welt entwickeln würden, viel mehr als theologisch brillante Predigten oder Doktrinen. Der Papst im Fiat, im römischen Jugendknast bei der Fußwaschung etc. Ein ikonischer Moment für die Ewigkeit war es etwa, als er am 27. März 2020 beim Bittgottesdienst anlässlich der Corona-Pandemie den Segen Urbi et Orbi vor dem menschenleeren Petersplatz spendete. Vom heiligen Franziskus wird gesagt, er habe auf dem Sterbebett seinen Mitbrüdern zugerufen: Brüder, lasst uns endlich anfangen, denn bis jetzt haben wir noch nichts getan. Ähnlich könnte das Vermächtnis dieses Papstes vom Ende der Welt und sein Appell an uns für die Zukunft lauten.
Die ganze Welt, die schaut nach Rom. Und das wird auch noch ein bisschen so bleiben. Ein Tag nach dem Tod von Papst Franziskus bestimmt das Geschehen im Vatikan die Schlagzeilen. Und jetzt gibt es auch schon Informationen über einen genaueren Ablauf der kommenden Tage. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Corbinian Bauer von unserem Content Desk. Corbinian, der Vatikan, der hat heute erste Fotos vom aufgebahrten Papst veröffentlicht.
Ja, es sind Fotos aus der Privatkapelle des Papstes. Dort liegt Franziskus in seinem Sarg. Rotes Priestergewand, Mitra auf dem Kopf und einen Rosenkranz in den Händen. Flankiert wird der Sarg von Schweizer Gardisten. Und das sind Fotos, die gestern Abend im Rahmen der Zeremonie zur Feststellung des Todes aufgenommen worden sind.
Zur Privatkapelle hat die Öffentlichkeit keinen Zugang. Gibt es denn schon Informationen, wann Franziskus öffentlich aufgebahrt wird?
Ja, es wird ab morgen der Fall sein. Da soll Franziskus in seinem Sarg in einer Prozession mit hohen geistigen Würdenträgern vom Gästehaus Santa Marta, in dem er gewohnt hat und wo auch diese Privatkapelle ist, in den Petersdom überführt werden. Dort wird er dann über der Confessio aufgebahrt, also über dem Grab des heiligen Petrus. Das ist mitten in der Vierung unter der großen Kuppel vom Petersdom. Und zwar liegt er da, das ist neu, in dem Sarg, in dem er dann auch beerdigt wird. Davor sind verstorbene Päpste immer noch auf einer extra Bahre gelegen.
Wann ist denn die Beerdigung und gibt's da schon etwas Neues?
Da haben sich heute die Kardinäle, die bereits in Rom sind, getroffen und den Termin festgelegt. Demnach ist die Beerdigung am Samstag. Und zwar gibt's da zuerst um 10 Uhr eine Trauerfeier auf dem Petersplatz und danach, da wird Papst Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt. Das hat er sich noch selbst zu Lebzeiten gewünscht und das ist auch der einzige Punkt in seinem gestern veröffentlichten Testament, seine letzte Ruhe in seiner römischen Lieblingskirche. Nach über 100 Jahren ist Franziskus damit wieder der erste Papst, der nicht im Petersdom begraben wird. Und in Santa Maria Maggiore ist schon seit fast 400 Jahren kein Papst mehr bestattet worden.
Auch der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx, der darf nicht nur beim anstehenden Konklave mitwählen, sondern hat auch jetzt während der Sedisvakanz eine ganz besondere Aufgabe.
Ja, genau. Marx assistiert dem Kammerlengo, dem Kämmerer des Papstes. Der kümmert sich in der papstlosen Zeit um die Güter und Rechte des Heiligen Stuhls und dabei bekommt er eben 3 Kardinäle zur Seite gestellt. Kardinal Marx ist als Koordinator des Wirtschaftsrates da fest als Unterstützer des Kammerlengos gesetzt. Die beiden anderen assistierenden Kardinäle, die werden alle 3 Tage unter den Anwesenden per Los bestimmt.
Und wie es weitergeht, alle Infos aus Rom, die hören Sie natürlich hier bei uns im MKR und finden Sie auf unserer Homepage innehalten.de.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.